Niederbayern-Tour. Der Charakter einer Landschaft hängt von den Jahreszeiten ab. Im Frühling beobachtet sie einen, während sie im Winter in der Einsamkeit unter leerem Himmel nicht mehr Leben birgt als ein Fels. Im Sommer und Herbst dagegen verwandeln sich Landschaften in gastfreundlich atmende Wiesen und Wälder, in Auenland, Hügel und Felder, in grüne Gärten, trubelige Städte und bodenständige Dörfer, in denen gegrüßt wird auf der Straße, weil ein jeder den anderen kennt. Wir sind dort, wo es schön ist, wo es gut tut, wo konzentrierte Energie neben tüchtigen Menschen wohnt, die das Alte achten und dem Neuen offen begegnen. Dabei müssen wir nicht weiter als bis nach Niederbayern fahren, um aktiv und gleichzeitig still zu sein, um zu staunen und wahrzunehmen, wie eine Landschaft lebt. Die aufregendsten Viertel und ruhigsten Winkel, die bekanntesten Sehenswürdigkeiten und geheimsten Lieblingsplätze, die charmantesten Städte und beschaulichsten Dörfer hat die Niederbayern-Tour zwischen Regensburg und Passau zu einer Wundertüte für Radler zusammengepackt. Dass die knapp 250 Kilometer lange Entdeckungsreise ausgerechnet in der Oberpfalz startet oder endet, je nachdem in welcher Richtung die Route angetreten wird, sollte nicht weiter verwundern, zeugt dies doch einmal mehr von der niederbayerischen Gelassenheit und Großzügigkeit. Gestartet wird also in Regensburg, wo man nicht nur das Fahrrad durch die weltbekannte und UNESCO-prämierte Altstadt schiebt, sondern gerne auch mal Dinge auf die lange Bank. Zumindest bis zur Wende ins 19. Jahrhundert. Zwischen 1663 und 1803 nämlich debattierten im immerwährenden Reichstag die Gesandten der europäischen Herrscher im alten Rathaus von Regensburg und deponierten Gesetzesinitiativen auf einer langen Bank im Reichssaal, um später darüber zu befinden. Die Redewendung auf die lange Bank schieben, die bis heute eine oft krankhafte Aufschieberitis diagnostiziert, hat in Regensburg demnach ihren Ursprung. So zumindest wird vermutet. Wir indes machen uns auf die Beine, denn die Strecke nach Passau ist lang und führt zunächst donauaufwärts nach Kelheim, wo mit der Befreiungshalle ein majestätisches Denkmal vom Michelsberg blickt. König Ludwig I. ließ den mächtigen Rundbau errichten, als Andenken an die gewonnenen Schlachten gegen Napoleon während der Befreiungskriege 1813 bis 15. Neben der architektonischen bietet die Gegend auch eine geotopische Sensation, den Donaudurchbruch bei Weltenburg. Die Engstelle des Flusstals, die man am besten vom Schiff aus erkundet, wird von riesenhaften Felsen begrenzt, in denen sich wiederum zahlreiche kleinere Höhlen verstecken. In einer davon soll noch immer Napoleons Reisekoffer stehen, den er beim raschen Rückzug nach Frankreich dort vergaß. Eingebettet in eine Donauschleife und umrahmt von den monströsen Felsen des bayerischen Jura liegt das Kloster Weltenburg. Hier vereinen sich die geistliche Kraft und künstlerische Wucht der Abtei mit der Schönheit und Naturgewalt einer europaweit so einzigartigen wie berührenden Flusslandschaft. Die Donau ist hier tiefblau. Und an ihren Ufern verschmilzt Farbe mit Licht, sobald eine Welle an den Füßen leckt. Wenngleich der Fluss zahlreiche Strömungen und damit auch Gefahren birgt, lässt sich zwischen Kelheim und Weltenburg wunderbar baden. An sonnigen Stränden aus feinem Kies bietet die Donau Erfrischung an heißen Sommertagen. Um etliche Grad wärmer sprudelt das Mineralwasser der Bad Gögginger Limes-Therme aus der Erde. Ein nasser Schatz aus 600 Metern Tiefe, von dessen Heilkraft schon der römische Kaiser Trajan schwärmte. Er hatte seine Kohorten im Kastell Abusina stationiert, um die Donau als Grenze des römischen Imperiums gegen Eindringlinge zu sichern. Die Spuren der Römer gleiten entlang des UNESCO-Weltkulturerbes Limes durch die abwechslungsreiche Landschaft der Hallertau. Hier im Herzen Bayerns liegt das größte zusammenhängende Hopfenanbaugebiet der Welt. Besonders früh morgens oder abends, kurz vor Sonnenuntergang, wenn das Lichtspiel Tausende von Hopfenstangen in tanzende Figuren verwandelt, lassen sich die Aromen der alten Kulturlandschaft atmen und Eindrücke mit allen Sinnen aufnehmen. In der Hallertau fällt alle Unruhe ab. Dabei ist die Gegend viel mehr als ein Trostpflaster für gestresste Städter, die in einer idealisierten Natur jene Ursprünglichkeit wiederzufinden versuchen, die ihrem Leben abhanden gekommen zu sein scheint. Die Hallertau ist ein Spiegel unserer Sehnsüchte. Sie beschwört ein Dasein im Rhythmus der Natur und weiß bestenfalls sogar Antworten auf die Frage, wie uns ein gutes Leben gelingt. Im Kloster Rohr kennt man diese Antworten auch. Die Benediktinermönche dort haben ein klares Lebenskonzept, den Wechsel von Arbeit und Gebet. Wobei dem Herzstück des klösterlichen Lebens, der Liturgie, kein anderes Ereignis vorgezogen wird. Die Klosterkirche in Rohr setzt den Auftakt zu einer Serie von prächtig ausgestalteten Asamkirchen entlang des Wegs durch Niederbayern. Zur Zeit des Dreißigjährigen Kriegs, schwer in Mitleidenschaft gezogen, entwickelte Egid Quirin Asam ab 1717 den Innenraum der Kirche in Rohr zu einer mächtigen, die gesamte Chorapsis füllenden göttlichen Schaubühne. Ein Theater der anderen Art präsentiert sich dem radelnden Publikum entlang der Laber. Dorthin, in die großen, leeren Auewiesen, ziehen sich Störche, Reiher und Wasservögel zur Beutesuche zurück. Oft halten sie inne, fixieren Besucher mit starrem Blick, um dann lautlos in die Luft zu steigen und mit schwarz-weißen oder rauchsilbernen Schwingen davonzufliegen. Vielleicht in Richtung Landshut, einer der ältesten und auch schönsten Städte Bayerns. Ganze 600 Baudenkmäler sind in der niederbayerischen Kapitale zu bestaunen, worunter Burg Trausnitz den Höhepunkt darstellt, auch im wörtlichen Sinn. Die Festung thront hoch über der Landshuter Altstadt, diente bereits zahlreichen Filmen als märchenhafte Kulisse und präsentiert mit der illusionistisch gemalten Narrentreppe eine der frühesten Darstellungen italienischer Schauspielkunst nördlich der Alpen. Mit der Schauspielerei hat Landshut ohnehin reichlich Erfahrung. Bis zu 2.500 Mimen stellen alle 4 Jahre die Landshuter Hochzeit nach und damit ein mehrwöchiges historisches Fest auf die Beine, das an die Vermählung des bayerischen Herzogs Georg dem Reichen mit der polnischen Königstochter Hedwig aus dem Jahr 1475 erinnert. Heute ist die Mitwirkung an der Hochzeit nur waschechten Landshutern vorbehalten. Die präsentieren sich zum Spektakel in so aufwendig gefertigten wie authentischen Kostümen und lassen sich Haare und Bärte nach mittelalterlichem Vorbild lang wachsen. In Dingolfing indes hat man sich längst von alten Zöpfen getrennt und stattdessen das modernste und größte BMW-Werk Europas aufgebaut. 20.000 Menschen stehen hier in Lohn und Brot, schicken pro Jahr mehr als 200.000 Fahrzeuge der Weltmarke vom Band und schrauben am Automobil der Zukunft. Wer lieber sehen will, wie man traditionsbewusst lebt, legt in Leuching, 5 Kilometer vor Dingolfing, einen Zwischenstopp ein. Leuching zählt zu den schönsten Dörfern Deutschlands und wurde als solches auch mit einer Goldmedaille prämiert. Dazu trug ein Ensemble von besterhaltenen 3- und 4-Seithöfen bei, die sich malerisch an die Hänge einer Talmulde schmiegen. Die Höfe vermitteln das Leben in früherer Zeit und lassen gleichwohl sehen, hören und riechen, wie sich die Landwirtschaft der Gegend anfühlt. Man muss den Blick nicht heben, um den Himmel zu sehen. Kein Haus steht im Weg. Vielleicht aber das Vorurteil manches Städters gegenüber dem Leben auf dem Land. Das wird ohnehin nur verstehen, wer sich auf die Verflechtungen zwischen bäuerlichem Kulturland, dörflichen Strukturen und langen Traditionen einlässt. Dass bereits die ersten Bauern Deutschlands die fruchtbaren Böden der Gegend schätzten, demonstriert das Museum für Steinzeit und Gegenwart in Landau an der Isar. Modern in Szene gesetzt, illustrieren originale Objekte die Kulturen aus der Jungsteinzeit. Hier wird Vergangenheit zum Leben erweckt und die Gegenwart mit der Zukunft verflochten. Stets mit dem einen Ziel im Blick, Lebensformen nachhaltig und Wirtschaftskonzepte verantwortungsvoll zu gestalten. Der Erhalt der biologischen Vielfalt braucht ebenfalls unsere Aufmerksamkeit. Das naturgeschützte Vils-Engtal ist reich an sensiblen Arten. Fast 100 Jahre lang wurde am Unterlauf der Vils Granit abgebaut. Nun holt sich die Natur die einstigen Abbaustätten zurück, füllt aufgelassene Steinbrüche mit Flusswasser auf und bereitet dem Biber, dem karpfenähnlichen Frauennervling oder dem dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling als seltener Schmetterlingsart so neue wie komfortable Lebensräume. Menschen in benachteiligten Erdteilen über die Botschaft Christi ein sinnerfülltes, gelingendes Leben anzubieten, sehen die Benediktiner der Abtei Schweigelberg als ihren klösterlichen Hauptauftrag an. Seit ihrer Gründung vor mehr als 100 Jahren sind die Schweigelberger Mönche in Afrika, Südamerika und Asien zur Mission. Ferne Welten, die auch zu Hause in Vilshofen sichtbar sind. So präsentiert das Kloster Schweigelberg in einer ehemaligen Seminarkapelle das größte Afrika-Museum Süddeutschlands. Die Abteikirche weist überdies afrikanische Einflüsse auf. Ursprünglich im Jugendstil erbaut, wurde ihr Erscheinungsbild im ausgehenden vorigen Jahrhundert einmal mehr erneuert. Und im Chorraum mit einem Kreuzweg des kenianischen Künstlers Benson Ndaka versehen. Von der Abtei Schweigelberg geht's den Berg hinab auf den Stadtplatz von Vilshofen in ein Erlebnisreich voller Bierseligkeit. In den Gär- und Lagerkellern einer einst ortsansässigen Brauerei ist die 700-jährige Geschichte der Vilshofener Bierkultur inszeniert. Übrigens, das Pils hat seinen Ursprung nicht etwa in Böhmen, sondern in Niederbayern. Der Vilshofener Braumeister Josef Groll ging 1842 nach Pilsen, um dort die Rezeptur des untergärigen Bieres zu erfinden. So bekannt das Pils, so unbekannt sein Schöpfer. Weswegen ein Besuch der Vilshofener Bierunterwelten allemal erstaunt und alle Sinne berauscht. Parallel zum Stadtplatz trudelt die Donau in Richtung Osten. Ihr Wasser wie emailliert, getupft in Gold und manchmal auch Blau, zieht vorbei an sattgrünen Wiesen mit schlafenden Kühen. An Tagen wie diesen steht der Fluss fast still. Und wer mag schon glauben, dass er seine Natur und Beschaffenheit so plötzlich und vollkommen verändern kann? Flüsse bergen eine schaurige Schönheit. Eine Mystik, die uns nicht zwingend in die Tiefe zieht, aber dennoch in ihren Bann. In Windorf umarmt die Donau die längste Flussinsel zwischen Ulm und Wien. In den Altwässern werden Aale, Zander und Huchen gefischt und Gourmets dürfen genießen, wofür sich die Angler oft stundenlang gedulden mussten. Wie Windorf im 18. Jahrhundert durch die Schiffsbauerei florierte, erzählt ein Museum in der Mitte des Orts. Bis zu 7 Schoppermeister mit zeitweise 130 Gesellen gingen in Windorf einst der Schiffsbaukunst nach. Eine stattliche Anzahl sogenannter Moosweiber kam überdies hinzu. Sie sammelten Moos aus den umliegenden Wäldern und stopften damit die Ritzen zwischen den Holzplanken aus. Wurde das Moos beim Wassergang feucht, quoll es auf und machte das Boot hackedicht. Für die Weiterfahrt ist jener Zustand freilich zu vermeiden. Und wenn nicht, steigt man besser vom Rad auf den Wasserweg um. An der Donauinsel legen täglich Ausflugsschiffe an, zur romantisch schaukelnden Passage flussabwärts nach Passau. Und damit hinein ins Herz der schwimmenden Stadt, in der unsere Niederbayern-Tour endet. Der Stadtbrand, der Passau 1662 fast vollends zerstörte, hatte im Nachhinein auch sein Gutes. So wuchs aus den Resten der Gotik eine barocke Pracht in den weißblauen Himmel hinein, die Passau das italienischste Kleid nördlich der Alpen anzog. Die Stadt am Zusammenfluss von Donau, Inn und Ilz strahlt in satten südlichen Farben. Auf den Fassaden erinnern Erker und Stuck an den Reichtum vergangener Zeit, während die Altstadt mit engen Gassen, Innenhöfen und verschachtelten Quartieren ihre Passanten schon mal gern wie ein Labyrinth verschluckt. Wer dann den roten Faden verliert, scheint trotzdem nicht verloren, sondern taucht ab in die geschichtsträchtige Vergangenheit der Stadt. Kelten, Römer und Bayern, Handelsherren und machtbewusste Fürstbischöfe kontrollierten von der strategisch günstig gelegenen Landzunge aus weite Teile des Umlands. Schon im Mittelalter war Passau kulturelles Zentrum und das Tor zum Osten mit großem, geschäftigem Hafen. Mit dem Handel von Salz, Getreide und Holz verdienten die Bürger ihr Geld, während die wahren Herren auf der Feste Oberhaus residierten. Bereits im 8. Jahrhundert hatte der fränkische Missionsbischof Winfried Bonifatius das Bistum Passau gegründet, das 500 Jahre später zur größten Diözese des Heiligen Römischen Reiches heranwuchs. Bis ins 19. Jahrhundert hinein lenkte der Kirchenadel die Geschicke der Stadt, wovon noch heute mehr als 40 Kirchen, Klöster, Residenzen und Portale zeugen. Die Orgel im Passauer Stephansdom ist freilich die prominenteste Kostbarkeit der Stadt. Sie braust, stürmt und donnert majestätisch und säuselt beim nächsten Atemzug wieder leise und sanft. Wenn die Passauer Orgel mit ihren 18.000 Pfeifen, 233 Registern und 4 Glockenspielen erklingt, schwärmt und schwingt der ganze Kirchenraum mit, streckt sich zum Himmel und bleibt dennoch am Boden. So wie es sich halt gehört. In Niederbayern.